Jetzt habe ich überlegt, die ganze Zeit, soll ich es noch sagen? Preis den Herrn, ich sag's. Alles Gute zum Geburtstag, Eva. Evi. Preis den Herrn, ja. Unser Vater im Himmel, er ist ein guter Gott. Er ist so gut zu mir. Er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Der für uns am Kreuz, für unsere Sünden gestorben ist. Nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden von den Toten. Und das glauben wir. Und das bekennen wir. Und das feiern wir. Das war mal der Ausblick auf Sonntag, auf Ostern. Jetzt Karfreitag. Karfreitag hat ja sehr viele Aspekte, hat sehr viele Szenen. Da wäre zum Beispiel Judas Verrat, das Abendmahl im Garten Gethsemane, Jesus Gefangenschaft, Petrus verleugnet Jesus, Jesus wird verspottet, Jesus wird vor dem Hohen Rat, kommt vor den Hohen Rat. Das war jetzt bloß mal der Lukas 22 ungefähr. Im Lukas 23 geht es dann weiter, wo wir lesen, Jesus bei Pilatus, Jesus bei Herodes. Das war so ein Marathon, einmal hin und her. Keiner wollte so richtig, keiner konnte so richtig. Jesus wird verurteilt. Jesus für Barabbas, auch eine spannende Geschichte. Jesus Weg nach Golgatha, die Kreuzigung und sein Tod und Jesus Grablegung. Das sind so die Dinge, was mir aufgefallen sind. Viele Szenen. Jetzt war die Frage, soll man heute Abend eine Predigt machen mit Freude oder ist es eher traurig für uns? Was machen wir? Ich habe mich für was entschieden. Aber ich glaube, wir haben allen Grund zum Jubeln. Für das, was Jesus getan hat. Und wir können nicht alle Szenen heute Abend anschauen. Und es würde uns auch der Rahmen sprengen. Aber in ein paar möchte ich einfach hineingehen, und die mich beschäftigt haben. Die Bibel hat ja 4 Evangelien. Die 4 Evangelien haben 89 Kapitel. Und wenn man die genau anschaut, das sind 4 Kapitel, wo man eigentlich von Jesus Geburt, seiner Kindheit, bis er da im Tempel denen das Wort erklärt, lesen. Und von den anderen, die anderen 85 Kapitel erzählen eigentlich die letzten 3,5 Jahre von Jesus. Und da davon wieder 27 Kapitel, nur 8 Tage, die 8 letzten Tage seines Lebens. Jetzt habe ich mich gefragt, was für eine Aussage macht hier der Heilige Geist? Die Schrift ist ja vom Heiligen Geist eingegeben. Und es geht wirklich um den Tod. Es geht um Begräbnis, aber es geht auch um die Auferstehung. Ganz viel in den Evangelium. Das ist das Wichtige. Das ist das, um was es wirklich geht. Und Paulus sagt, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am 3. Tag von den Toten auferstanden. Neues Leben, 1. Korinther 15, 3 und 4. Das ist die Freudenbotschaft von Karfreitag. Jesus starb, er wurde ins Grab gelegt. Und er ist wieder auferstanden. Er ist das Lamm Gottes. Und Johannes hat es ja auch gesagt, gleich im ersten Johannes-Evangelium, wo Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus, das Lamm Gottes, für unsere Schuld, für unsere Sünden ist er gestorben. Das wissen wir alle. Beim Abendmahl lesen wir, dass Jesus sagt, hey, das ist der neue Bund. Heute passiert was Neues. Mein Blut wird gegeben für einen neuen Bund. Also gibt es auch einen alten Bund. Und der alte Bund ist das, was Mose geschlossen hat. Es gibt viele Bünde in der in der Bibel, aber ich meine jetzt den Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen was anschauen im dritten Buch Mose. Im dritten Buch Mose geht es nämlich um die Opfern, verschiedenen Opfer, die gemacht werden mussten, um Vergebung zu erlangen. Um Vergebung und Befreiung von Schuld zu bekommen, musste man Blut vergießen. Es musste was vergossen, Blut vergossen werden. Und Gott erklärt Mose ganz genau, wie das abzulaufen hat. Was zu tun ist bei verschiedenen Sünden. Es gibt nämlich verschiedene Opfer. Es gibt das Brandopfer, es gibt das Speisopfer, es gibt das Freudenopfer, es gibt das Sündopfer und es gibt das Schuldopfer. Und ich möchte mit euch heute Morgen das Schuldopfer mal kurz hineingehen. Eine kleine Passage lesen aus dem Schuldopfer. 3. Mose 5, die Verse 14 und 15. Und der Herr redete mit Mose und sprach, wenn jemand mir untreu wird und wenn auch ohne Absicht es versäumt, die Abgaben für das Heiligtum zu entrichten, dann soll er einen fehlerlosen Schafbock als Schuldopfer darbringen. Das Opfertier muss einen angemessenen Wert haben. Als Maßstab gelten Silberstücke, gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Hast du es reingebracht? Super. Das ist natürlich Luther-Übersetzung. Ich habe die Hoffnung für alle genommen, weil es ein bisschen leichter zu verstehen ist. Das war so der Ausgangspunkt. Also wenn wir jetzt hier im Alten Testament von einem Opfer reden, dann hat es meistens immer einen Schatten. Ein Schatten von Jesus da drauf. Jesus hat nämlich all diese Opfer, was wir hier lesen, erfüllen müssen. Warum? Um dass der Fluch des Gesetzes gebrochen wird. Das, wo Paulus später im Galaterbrief darüber schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Parallelen gesehen habt, ob euch schon aufgefallen ist, was da drin verwendet wird. Das eins der meisten Wörter in Verbindung von den Tieren wird ein Wort verwendet, nämlich, welches Wort ist es? Fehlerlos. Ohne Fehler steht jetzt hier zum Beispiel im Luther. Ohne Fehler, fehlerlos, makellos. Makellos sollen das Tier sein. Ein fehlerloses, ein makelloser Jungstier, ein Schafbock, Schafe, Lämmer, Ziegen. Für die armen Leute gab es sogar Tauben, die sich nichts mehr leisten konnten. Zwei Tauben, die geschlachtet wurden. Und dann gab es auch sogar noch Mehl für die Speisopfer. Ob etwas makellos oder beziehungsweise fehlerlos, ohne Krankheit, ohne eine Beschädigung oder irgendwas anderes gewesen ist, das konnte nur einer beurteilen, nämlich der Priester hat es beurteilt, genau. Und das hat ungefähr so ausgesehen. Ich habe jetzt zwei Assistenten. Seid noch bereit, Jungs? Das hat so ausgesehen. Der Sünder hat das Schaf gebracht, das Lämmlein, das schöne Lämmlein. Und er kam ich spiele jetzt den Priester mal. Und er kam zum Priester. Und der Priester, was hat er gemacht? Er hat nicht einmal auf den Sünder geschaut. Er hat auf das Lamm geschaut. Hat sich das Lamm angeschaut. Hat geschaut, aha, die Zähne gut. Riecht auch noch gut, der Junge. Und wenn das in Ordnung war, dann hat er gesagt, okay. Und jetzt darfst du die Hände drauflegen. So. Beide Hände. Genau. Und der Sünder hat die Hände auf das Lamm gelegt. Und das Lamm, somit hat das Lamm die Sünde übertragen bekommen. Und gleichzeitig hat er die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Schönheit, alles, was das Lamm gehabt hat, bekommen. Und dann wurde es blutig. Aber das machen wir jetzt nicht, okay? Danke euch. Dann musste man Blut vergießen. Wo ist jetzt hier die Parallele zu Jesus? Habt ihr es gemerkt? Wer hat Jesus bewertet? Wer hat Jesus betrachtet? Und ich mache einen Sprung mit euch in die Geschichte hinein, wo Jesus vor Pilatus kommt. Jesus vor Pilatus und Pilatus verhört ihn und spricht mit ihm. Und zum Schluss in Lukas 23, Vers 4 sagt Pilatus, sprach er zum Hohen Priester und zum Volk, hey, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und weiter unten lesen wir dann, Vers 12, als er ihn dann schickt er ihn ja weg zum Herodes. Und der Herodes hat sich eigentlich Großes erwartet von diesem Jesus. Er hat so viel gehört, er wollte ja Wunder sehen von ihm. Und Jesus hat einfach geschwiegen, er hat nichts gesagt. Und Herodes schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Und Pilatus sagt dann, und interessanterweise ist dann an dem Tag auch was passiert. Vers 12, an diesem Tag wurde Herodes und Pilatus Freunde. Denn vorher waren sie einander Feind. Das hat mich bewegt, als ich das gelesen habe. Ich dachte, Jesus wird verhört. Es geht hier um sein Leben. Und Menschen werden zu Freunden. Interessanterweise. Er schlägt Brücken zwischen Feinde. Pilatus aber rief den Hohen Priester, Vers 13 dann, die Hohen Priester und die Oberen aus dem Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einer, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Und der Herodes auch nicht, denn er hat ihn ja wieder zurückgeschickt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Lukas 23, Vers 15 war das jetzt noch. Jesus wurde von den führenden Personen hier verhört, angeschaut, begutachtet, durch die Mangel genommen, Fragen gestellt. Bist du der König der Juden? Und was war die Entscheidung? Sie fanden ihn für nicht schuldig, für vollständig, für vollkommen, für ohne Schuld, ohne Krankheit, ohne Sünde. Wenn man es aus dem Alten Testament rüberzieht. Pilatus wusch dann seine Hände in Unschuld, sagt er. Ich wasche meine Hände im Wasser in Unschuld. Er hat nichts damit zu tun mit Jesus' Tod. Auch auf das Drängen hin von seiner Frau. Manchmal ist es gut, auf seine Frau zu hören. So am Rande gesagt. Liebe Frauen. Genau. Sehr gut so gehört. Danke, Walter. Genau. Alttestamentlich habe ich mir gedacht, wäre es eigentlich viel cleverer gewesen oder viel besser gewesen, er hätte seine Hände auf Jesus gelegt. Er hätte seine Hände auf Jesus gelegt, hätte seine Heiligkeit, seine Unschuld empfangen und seine Schuld, die er auch hatte an diesem Tod. Er war ja eigentlich nur feige, dass er gesagt hat, nein, wir tun ihn nicht verurteilen. Hätte er abgeben dürfen an Jesus. Somit war es Barnabas. Jesus Barnabas hieß er übrigens. Habe ich auch nicht mehr im Kopf gehabt. In Matthäus lesen wir das. Jesus Barnabas rutscht in diese erste Rolle, dass das Lamm Gottes für ihn den Stellvertreter eingenommen hat. Jesus wurde auch bewertet. Bewertet mit Silberstücke. Und jeder weiß auch von wem, nämlich vom Judas und von den Hohen Priestern. Sie haben den Preis festgelegt. Jesus ist so viel wert. 30 Silberstücke. Aber als Judas dann schlussendlich merkt, hey, das war total ein Verhau, ist es zu spät. Er bringt das Geld zwar zurück, wirft es in den Tempel, will nichts damit zu tun haben und wird dann aber von seinen Gefühlen überrannt. Er hängt sich einfach. Brutal, es ist so brutal. Ein Jünger Jesu, der mit ihm gelebt hat, mit ihm erlebt hat, mit ihm auf Reisen war, mit ihm noch kurz vorher das Abendmahl gefeiert hat. Er macht seinem Leben einfach so Ende. Weil ich glaube, er hat die Liebe nicht verstanden. Nicht 100% verstanden, wie sehr Gott ihn liebt, wie sehr Jesus ihn liebt. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich glaube, wenn den Vers der Judas gehabt hätte, schon diese Erkenntnis, hey, Jesus stirbt jetzt, okay, ich bin schuld dran, Mitschuld, aber es ist für mich das Gute, kommt er dabei heraus. Dann hätte er sich wahrscheinlich nicht erhängt. Gott hat die Lösung für unser Ungehorsam eigentlich. Gott hat die Lösung für unsere Sünden. Er macht seinen Sohn für dich und für mich zur Sünde. Was heißt es? Barmherzigkeit für dich. Das heißt Barmherzigkeit. Du bekommst nicht das, was du verdient hast. Du bekommst nicht der Lohn der Sünde. Den hat Jesus bekommen. Du bekommst das, was eigentlich Jesus bekommen hätte. Oder was Jesus zusteht. Du bekommst Gerechtigkeit. Du bekommst die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt. Und das ist die Gnade. Und du kannst gar nichts dazu beitragen, außer es anzunehmen. Das heißt, Jesus war eigentlich Jesus der einzigste und der erste Mensch, der geboren wurde, um zu sterben. Niemand sonst sollte eigentlich sterben. Gott wollte nicht, dass irgendein Mensch stirbt, als er die Menschen geschaffen hat. Der Tod ist der Feind und ist mit der Sünde in die Welt gekommen. Aber Jesus sollte nicht irgendwie sterben, sondern Jesus sollte am Kreuz sterben, am Holz. In 5. Mose 28 lesen wir, interessanterweise, über den Segen und über den Fluch des Gesetzes. Und ich habe euch, Vers 15 hätte ich da, 5. Mose 28, Vers 15, dann später 19, 20, und dann machen wir noch einen kleinen Sprung. Den Segen kommt gleich am Anfang. Wir springen jetzt in den Fluch hinein. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Vers 19. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe, Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist, um dich um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Vers 60. Und er wird auch alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden dich nicht loslassen. Vers 61. Dazu wird der Herr alle Krankheiten, also wer jetzt noch nicht angesprochen ist, praktisch, kommt jetzt noch eins oben drauf. Dazu wird der Herr alle Krankheiten, alle und alle Plagen, die nicht geschrieben sind, in dem Buch dieses Gesetzes über dich kommen lassen, bis du vertilgt bist. Und dann springen wir auf Vers 68. Und der Herr wird dich mit dem Schiff wieder nach Ägypten führen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nicht mehr sehen. Und ihr werdet dort euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden, aber es wird kein Käufer da sein. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Verse, ob ich die vorlese oder ob ich die überhaupt mit reinpacke. Weil sie sind sehr hart. Das Gesetz, wenn wir nach dem Gesetz leben möchten, das, was Mose da abgeschlossen hat, das fordert. Und wenn man es nicht halten kann, das ist das Resultat danach. Das ist das Resultat. Das sind harte Worte. Aber Mark, eigentlich wolltest du gute Worte bringen heute Abend. Ihr sollt ja fröhlich nach Hause gehen. Ihr sollt ja gestärkt nach Hause gehen. Also warum eigentlich warum liest du jetzt diesen Text? Ich glaube, dass wir ganz viel sehen können von diesem Fluch in unserer Welt. Wenn wir das mal genau lesen und durchstehen, es ist unglaublich, wie mir die Augen aufgehen, wenn man das so sieht. Aber Gott hat eine Lösung für uns. Gott hat eine Lösung gemacht für uns. Und Paulus hat sie uns aufgeschrieben. Galater 3, 13, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Jesus Christus zu den Nationen zu uns kommen kann, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Boah, Jesus wurde für uns zum Fluch. Halleluja. Halleluja. Mich hat es sehr bewegt, dass kein Käufer da ist. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Manche Menschen ringen ja rum, dass jemand einfach sie annimmt, dass jemand ihnen irgendwas gibt. Manche Menschen fallen auch in die tiefsten Löcher, was es gibt in dieser Welt, die Sünde in Sünde verstrickt. Und niemand würde auf so ein Leben, niemand würde auf so ein Leben trauen, niemand würde auf so ein Leben bauen, geschweige denn irgendwas dafür bezahlen, dass dem Menschen besser geht. Ich bin wertlos. Das, was ich getan habe oder noch tue oder immer wieder tue, das macht mich nicht liebenswert. Und niemand will mich haben, mehr oder weniger. Gedanken, die viele Menschen haben. Gedanken, die auch ganz viele Menschen dahin treiben, in den Selbstmord, in das, was Judas gemacht hat. Keinen Ausweg sehen. Keine Perspektive haben. Und ich glaube, dass manche sogar über Gott so denken. Genauso, weil es steht ja in der Bibel. Es steht ja in der Bibel, der Text. Aber Jesus hat ja den neuen Bund gemacht. Den neuen Bund. Und ich finde es so super, dass Paulus das Wort genommen hat, hat uns freigekauft, losgekauft. Verschiedene Übersetzungen legen das anders natürlich aus. Er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Er hat bezahlt. Er hat was gegeben. Sein Bestes, sein Blut. Indem er für uns am Kreuz gestorben ist auf Golgatha. Und das ist die beste Botschaft, die wir haben, wir Christen. Die beste Botschaft für zerbrochene Herzen, für gequälte Herzen, für Seelen, die in Not sind. Und die müssen wir eigentlich weitergeben. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht. Dass Jesus Leben schenken möchtest. Du musst, ja. Zum Schluss noch ein Gedanke. Ich weiß, der ist vielleicht nicht ganz einfach. Im Alten Testament, bei den Opfern, wurden ja eigentlich die Tiere immer, wurden nicht gequält, geschweige denn geschlagen, geschweige denn misshandelt. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum wird Jesus so übelst hingerichtet? Im Englischen steht sogar, dass sie pulled out their beard, also den Bart haben sie ihm ausgerissen. Und Jesaja beschreibt es ja auch im Jesaja 53. Also die Frage ist, warum? Und wir können jetzt sagen, okay, wir lesen Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn. Und ich glaube, diesen Text können wir alle ein bisschen nachvollziehen. Oder wir kennen diese Verse, auch dieser, wie es dann weitergeht, wo es dann heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Vielleicht kennst du den Vers auch, diese Verse. Jesaja 53 bis 7 oder 8 ist es kein, ich weiß gar nicht. Aber ich habe sie nicht alle aufgeschrieben. Für mich war die Frage, glaube ich das? Glaube ich das? Hat es Realität in meinem Leben? Hat es irgendwas auszusagen, dass Jesus so misshandelt wurde? Wo unterscheide ich denn das? Und ich möchte beschließen mit dem einen Vers aus Psalm 29, Vers 3. Psalm 129, Vers 3, wo es heißt, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. und ihre Furchen langgezogen. Ja. Ich glaube, das ist ein Vers, der die Misshandlung von Jesus und das, was er leiden musste, mit dieser neunköpfigen römischen Peitsche, beschreibt es sehr gut. Dass sein Rücken so zerfetzt war und so zerrissen war von dieser Knochen, von diesem Draht, von diesen Glassplittern, was da drin mit reingearbeitet wird. Das wird 40 Mal auf seinen Rücken niedergepeitscht. 40 mal 9, vielleicht gibt es einen Kopfrechner. Keine Ahnung. Ha? Genau. 360 Striemen. Also es war eine Wunde. Sein Rücken war gepflügt. Aber umso schöner finde ich dieses Bild, was hier verwendet wird. Gepflügt. Hier geht es um Ackerbau. Hier geht es um was? Da wurde eine Furche gezogen in Jesus Rücken. Eine Furche, wo was eingepflanzt werden konnte. Und ich glaube, das ist das, was ich daraus ein bisschen mir ableite, ist, Gott hat in Jesus viele Samen hineingepflanzt. Viele Samen, die aufgehen für uns, für unsere Krankheiten. Er hat für die Krankheiten gelitten, für Bluthochdruck, für was weiß ich was alles, was es alles gibt. Ich glaube, deswegen wurde er so mit dem Rücken zerfetzt. Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein guter Vater und er hat alles getan für uns, für dich und für mich, dort am Kreuz auf Golgatha. Halleluja.